Ja, Kontrastes von 17 bis 18 Uhr bei Radio Free FM, üblicherweise mit einem Thema zu dem Thema Lateinamerika, unterschiedlichen Elementen Lateinamerikas. Heute aber werden wir uns insbesondere beschäftigen und zentral beschäftigen mit einem Land, das zumindest geografisch mit Lateinamerika gar nichts zu tun hat, aber auch ein Land der Kontraste ist. Insofern doch auch für Kontrastes ja mehr als ein Thema, nämlich Afghanistan. Nun würden wir hier wahrscheinlich nicht so relativ entspannt stehen, wenn wir das selbst produzieren müssten. Nein, wir haben aber einen Gesprächspartner dazu, der sich viele, viele Jahre auch schon mit diesem Thema Afghanistan beschäftigt hat. Heiner Tettenborn, unter anderem von der Ulmer Attac-Gruppe. Heiner, vielen Dank, dass du gekommen bist und uns jetzt heute für dieses Kontrastes-Thema zur Verfügung stehst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wirklich wunderbar. Und dann habe ich gerade schon deinen Namen genannt, Heiner Tettenborn. Was um Himmels Willen prädestiniert Heiner Tettenborn? Nicht das erste Mal, sondern zum wiederholten Mal. Ich habe es ja einige Male miterlebt, in höchstem Maße kompetent zu dem Thema Afghanistan Aussagen zu machen. Was ist denn dein Bezug zu Afghanistan?
Ich denke, man kann sagen, ich bin als Reisender zum Thema oder nach Afghanistan gekommen. Die Monika und ich, also Monika ist meine Freundin, wir hatten vor, eine lange Reise, fast 2 Jahre durch Asien zu machen. Und also die Idee war, in der Mongolei Pferde zu kaufen und nach Hause zu reiten. Es ist, dass das schwieriger ist als gedacht, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall haben wir immer...
Kann man auch mal eine Sendung drüber machen.
Ja, auf jeden Fall haben wir immer auf der Karte einen großen Bogen um Afghanistan herum gedacht bei unserer Reisevorbereitung. Das hat sich dann geändert. Das war Anfang 2003, als wir Herrn Dr. Eres hier in Ulm erlebt haben, ein deutscher Militärarzt, der seit über 20 Jahren schon in Afghanistan arbeitet, sich dort engagiert, Gesundheitswesen und vor allem auch in der Bildung. Wir waren so fasziniert von seinem Vortrag und überhaupt von seinem Ansatz, die Sachen einfach in die Hand zu nehmen, in Deutschland Geld zu sammeln und in Afghanistan das Bildungswesen zu unterstützen und aufzubauen, dass wir spontan gefragt haben, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, uns dort nützlich zu machen. Wir haben gesagt, wir haben selber Geld gespart, wir müssen nichts verdienen in der Zeit, aber wir würden halt gerne nach Afghanistan und dort irgendwas Nützliches machen. So kam es im Prinzip dazu. Er war dann erstmal gar nicht begeistert, hat uns dann aber doch eingeladen, in Jalalabad, das ist im Osten von Afghanistan, an Schulen zu unterrichten und in seinem Büro zu wohnen. Daraus haben sich dann viele Freundschaften mit Afghanen ergeben und auf Einladung von afghanischen Freunden, die wir dort kennengelernt haben, die dann auch zum großen Teil gar nichts mehr mit Dr. Eres zu tun hatten, sind wir danach wirklich sehr frei, ungebunden und immer in Begleitung unserer neuen Freunde durch Afghanistan gereist. Das hätten wir uns nie träumen lassen, dass das möglich ist. Haben insgesamt mittlerweile über die Jahre verteilt so ein Dreivierteljahr dort verbracht.
Ja. Und wie organisiert man das dann sprachlich?
Ja, wir haben uns sehr bemüht, schon vor der Reise etwas zu lernen. Das war hier in Deutschland ein bisschen schwierig. Für Dari, also Persisch im Prinzip, ein Dialekt des Persischen, gibt es noch Kurse, für Pashto fast gar nicht. Und so haben wir dort nicht mit Null, aber mit nahe Null angefangen und mussten also die 2 wichtigsten Sprachen, Persisch und Pashto, gleichzeitig lernen, was die Sache noch mal ein bisschen verzögert hat. Aber es hat uns halt viele Türen geöffnet. Wir können es nach wie vor nicht weit von flüssig oder so, aber immerhin so weit, dass wer sich mit uns unterhalten möchte und uns die Zeit gibt, zu antworten und mal das eine oder andere Buch im Wörterbuch nachzuschlagen, mit dem können wir uns unterhalten. Und das ist schon entscheidend.
Das ist verdammt viel wert. Das ist ja wahrscheinlich auch die Grundlage, um überhaupt solche Kontakte zu haben. Heiner, Afghanistan ist ja bei uns in dieser Republik natürlich durch den deutschen Militäreinsatz ein mehr als täglich immer wieder zu hörendes, zu lesendes Thema. Lass uns vielleicht in diesem allerersten Gesprächsblock mal einen Blick auf die aktuelle Situation werfen, nachdem wir nachher versuchen, noch ein bisschen gründlicher dazu zu kommen. Wie ist denn, kann man das so überhaupt so pauschal sagen, im Augenblick die Situation in Afghanistan aus deiner Einschätzung?
Ich denke, dass eine kleine Schicht in Afghanistan von der jetzigen Situation profitiert. Ich würde nicht wagen zu sagen, wie viel Prozent der afghanischen Bevölkerung das ist. Vielleicht aber, also ich bin fast sicher, dass es unter 10% sind. Und eine weite Schicht, für die hat sich insbesondere wirtschaftlich nichts geändert seit der Taliban-Zeit. Die sind immer noch kurz vor oder schon deutlich in Richtung Verhungern. Es gibt sehr, sehr große Arbeitslosigkeit, je nach Gegend zwischen 30, 40, in manchen Gegenden auch 70-80%. Also kurz gesagt, und das gibt's auch jetzt zu lesen in verschiedenen Berichten der UN, wird es sogar bestätigt. Also die humanitäre Situation, kann man schon sagen, ist katastrophal.
Und humanitäre Situation heißt in dem Fall die Situation der Arbeitslosigkeit bzw. der fehlenden Erwerbsarbeit. Die hast du auch angedeutet, glaube ich, die Situation der Ernährung, also die Hungersituation, also die landwirtschaftliche Situation. Also man kann sagen, auf der humanitären Ebene, jetzt haben wir noch gar nicht über die Kriegsgeschichten geredet, sondern im Augenblick nur auf die wirklich Überlebensmöglichkeiten im physischen Sinne mal bezogen, ist eine nicht gute, auch nach diesen vielen Jahren der sogenannten Aufbauarbeit, die ja hier in diesem Krieg ja auch mit immer wieder so angekündigt vollzogen werden soll.
Ja, also das ergeben alle Kontakte mit unseren Freunden dort. Auch meine ich, verfolge alles, was ich zu Afghanistan lesen kann, weniger über deutsche Massenmedien, sondern eben über Kontakte mit Freunden, über einzelne Journalisten aus Pakistan, Indien, USA, die sehr, sehr gut recherchieren und viele Berichte geben auch gute Informationen, und das sieht einfach für die normale Bevölkerung auch nach eigener Anschauung, wir sind ja auch öfter dort gewesen noch in den letzten Jahren, es sieht ganz katastrophal aus, muss man einfach so sagen. Also es hat sich für die normalen Leute dort so gut wie nichts verbessert, und das Schlimme ist, was dazu gekommen ist zu dieser Arbeitslosigkeit, Hunger, Krankheiten, ist einfach die Sicherheitslage, die sich für die Bevölkerung drastisch verschlechtert hat in den letzten Jahren.
Weil das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Die ganze Zeit wird ja nicht zuletzt auch damit begründet, die Sicherheit verbessern zu wollen. Wie gesagt, das ist ja nicht erst ein Militäreinsatz, der seit gestern dort ist, sondern seit vielen Jahren mittlerweile. Aber nach deiner Einschätzung, deinen Freunden, deinen Berichten deiner Freunde, eurer Freunde, hat sich auch gerade die Sicherheitslage nicht dramatisch verbessert.
Nein, im Gegenteil. Also im Gegenteil. Die Sicherheit unter der Taliban-Herrschaft, bei allem, was man selbstverständlich, die Taliban haben ein Schreckensregime etabliert in Afghanistan. Es ging wirtschaftlich nichts vorwärts, es ging in der Bildung nichts vorwärts, das ist ganz klar. Aber sie haben ein Grundbedürfnis der Menschen tatsächlich befriedigt, kann man sagen, nämlich eben dieses nach Sicherheit. Und das ist in den letzten Jahren immer, immer mehr verloren gegangen, seit die NATO in Afghanistan ist. Und das ist etwas, was immer mehr Leute auch in die Arme der Taliban treibt, tatsächlich.
Musik aus Afghanistan in der heutigen Kontrast-Sendung noch bis 18 Uhr bei Radio 4FM. Unser Gesprächspartner ist Heiner Tettenborn, der diverse Male in Afghanistan in den letzten Jahren gewesen ist. Heiner, du hast gerade so eine nette Geschichte von afghanischer Musik erzählt, weil die für unsere Ohren ja doch etwas eintönig, einförmig klingt, zumindest mal so für europäische Ohren, möglicherweise auch in einer Lateinamerika-Komitee-Sendung etwas anders klingt als sonst. Wie kommt das?
Das ist eine ganz, ganz böse Geschichte, die man eigentlich gar nicht erzählen darf. Das haben uns tatsächlich afghanische Freunde gesagt, die selber lange im Ausland waren, dass es so ein Gerücht gibt, es hätte nur einen wirklich produktiven afghanischen Komponisten gegeben, von dem hätten danach alle abgeschrieben, und leider hätte der damals nur 3 Stücke geschrieben. ist natürlich Unsinn, aber es soll ein bisschen aufzeigen, dass halt diese Musik für uns sehr, sehr gleichförmig, das ist sie aber nicht, weil es wird dazu getanzt, man bewegt sich dazu meistens, und es ist halt auch, denke ich, auch eine spirituelle Musik, die viel auch für Sufi, im Sufi-Islam sich fortentwickelt hat und bei diesen Zusammenkünften dort gespielt wird. Also es ist wunderbar, wenn man sich darauf einlässt.
Ja. Genau. Heiner, jetzt hast du gerade auch schon erzählt, das war eine Geschichte, die mal Freunde erzählt haben. Ein bisschen böse Geschichte. Freunde in Afghanistan. Wir hatten gerade vor dieser Musik drüber gesprochen, die heutige Situation, vor allem die humanitäre Situation, die Situation des Überlebens für die Menschen dort. Jetzt habt ihr ja Freunde, Monika und du, in Afghanistan. Um es mal ein bisschen plastisch zu machen. Kannst du von denen berichten?
Also wirtschaftlich muss man sagen, oder vom Überleben, was das Essen her angeht, geht es jetzt gerade den Freunden, also unseren engsten Freunden, noch relativ zu vielen, vielen anderen Afghanen sehr gut. Also man braucht in Kabul einfach heutzutage etwa $200 im Monat als Familie, um zu überleben. Und die kann jetzt, wir haben Freunde in Kabul, die können die gerade so mit größten Schwierigkeiten auftreiben. Wir haben einige Freunde in den Bergen, auf dem Land, die selber Nahrungsmittel haben durch eigenen Anbau, eigene Landwirtschaft. Denen geht es auch noch einigermaßen gut, aber das gilt halt für Freunde von denen schon nicht mehr, die wir auch kennen, mit denen wir jetzt nicht so eng befreundet sind. Was aber auch bei unseren Freunden ganz, ganz schlimm zu sehen ist, an ganz kleinen Beispielen, ist einfach die mangelnde Sicherheit. Mhm. Zum Beispiel ein sehr guter Freund von uns im Südosten von Afghanistan in der Provinz Khost, der hat letztes Jahr mit ganz knapper Not einen Mordanschlag überlebt. Man hat ihm aufgelauert und auf das Auto geschossen, in dem er drin war, und er hat einen Lungendurchschuss knapp über dem Herzen, ist gerade so davongekommen, unter anderem, weil er danach nach einigen Stationen im Militärhospital der Amerikaner im dortigen Stützpunkt operiert worden ist. Er weiß bis heute nicht ganz genau und ganz sicher, wer dahinter steckt, wer ihn umbringen lassen wollte. Das ist also eine ganz unübersichtliche Situation dort. Er ermittelt auch niemand in der Sache, ne? Also es ist, hat keiner Interesse, das irgendwie aufzudecken, außer ihm selber. Dann ein anderer Freund aus Kabul, der ist Hazara, also aus Zentralafghanistan, arbeitet schon seit fast 20 Jahren auch im Bildungsbereich und unterrichtet in den letzten Jahren verstärkt Lehrerinnen und Lehrer im Winter. Und der ist jetzt ganz aktuell mit einem Brief, der hat uns vor 4 Wochen angerufen, der ist mit einem Brief bedroht worden von den Taliban, dass sie ihn umbringen werden, wenn er nicht sofort seine Arbeit in der Lehrerausbildung aufgibt. Er war bei verschiedenen Stellen, es kann oder will niemand was für ihn tun. Er hat dann über Freunde, die er hat, die etwas nahestehen den Taliban, hat er versucht, mit denen zu verhandeln. Da ist im Moment überhaupt nichts möglich. Die haben ihm signalisiert, solange die Machtfrage ungeklärt ist, werden sie nicht mit ihm verhandeln. Das kann man hinterher machen, wenn sie die Macht übernommen haben, aber ganz sicherlich nicht jetzt in der jetzigen unübersichtlichen Situation. Das heißt, er steht jetzt mehr oder weniger vor der Wahl, weiter zu unterrichten oder aufzugeben, und sehr wahrscheinlich, also wenn er weiter unterrichtet, wird er erschossen. Das Schlimme ist für ihn und auch für mich, das hat er mir am Telefon, wir haben mehrere Stunden telefoniert die letzten Wochen immer wieder, hat er mir ganz genau auseinandergesetzt, dass im Prinzip in seiner Heimatgegend die Taliban während ihrer Herrschaft, also in den Jahren 96, als sie dort auch in Zentralafghanistan die Macht übernommen haben, bis Ende 2001, haben es nicht geschafft, dort Mädchenschulen zu unterbinden. Es liefen dort auch die Mädchenschulen in ihrer Regierungszeit weiter bis rauf zur 10., 12. Klasse. Und ihre Macht hat sich jetzt in den letzten 8 Jahren so weit vergrößert, dass sie jetzt das unterbinden und verhindern können. Das heißt also, sie können ihm verbieten, sie haben die Macht dazu, auch in seiner Heimatgegend, wo sie traditionell eigentlich nicht stark sind, über Leute, die sie dort haben, ihm zu drohen mit dem Tod, wenn er seine Arbeit weiter betreibt, was damals eben so nicht möglich war. Und das ist natürlich sehr ernüchternd.
Da sind wir schon gleich mitten auch so ein bisschen in diesem Thema, weshalb führt man eigentlich Krieg dort? Also von Seiten des Westens, die NATO. Der offizielle Kriegsgrund meiner Erinnerung war, und die drückt sich da sicher nicht, einen sogenannten Krieg gegen den Terror führen zu wollen, international. Ausgangspunkt waren ja die Ereignisse des 11. September 2001, also die Anschläge in New York. Und dann wurde gesagt, Osama bin Laden war ja das auch als Person dann der entscheidende Faktor, dass man gesagt hat, man muss Al-Qaida dort unterbinden, dort im Prinzip an ihren Basen treffen, und die seien in Afghanistan unter anderem, die seien liiert mit den Taliban. Wenn man sich das heute anschaut, du hast gerade so ein Beispiel gegeben aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, Stichwort Mädchenschulen, dann ist ja diese Geschichte ganz offensichtlich nicht aufgegangen, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Also die Basen von Taliban und Al-Qaida zu zerstören. Im Gegenteil. Also wahrscheinlich kann man sagen, sie sind doch immer stärker geworden, immer enger geworden.
Ganz sicher, ja. Also ich denke, das ist auch, kann man auch ganz leicht anhand der ganzen Entwicklung nachvollziehen. Das ist überhaupt, denke ich, auch gar kein Geheimnis, dass es so ist, dass die Taliban in all den Jahren der Besatzung stärker geworden sind oder der Intervention, wie man immer das nennen will, und Al-Qaida genauso. Also es gibt kein besseres Rekrutierungsinstrument für Al-Qaida im Moment als der Krieg in Afghanistan. Ja. Und das wird auch von hohen UNO-Leuten und auch Leuten, die in der britischen, amerikanischen bzw. kanadischen Regierung sind, wird das auch so gesagt öffentlich, das Rekrutierungsinstrument für Al-Qaida ist der Krieg und nicht umgekehrt. Mhm. Und auch die Verbindung durch den militärischen Druck jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ist auch der militärische Druck von allen Seiten auf die Taliban sicherlich größer geworden durch die erhöhte Anzahl an US-Soldaten in der Region, auch durch den immensen Druck der USA auf Pakistan gegen die Taliban in den pakistanischen Stammesgebieten vorzugehen, erhöht sich sicherlich der militärische Druck auf die Taliban, aber das Problem ist einfach, der schweißt sie nur stärker zusammen mit Al-Qaida. Und jetzt ganz kurz nur aus der Sicht der Afghanen ist das Ganze nicht in keiner Weise, also nicht akzeptabel, weil die sagen, wir sind nicht verantwortlich für diesen Terrorismus in USA. Es war kein Afghane beteiligt an den Anschlägen. Al-Qaida ist selbst mit Wissen und Willen und mit viel Geld in den 80er Jahren aufgebaut worden vom Westen aus. Was haben wir damit zu tun, wenn ihr jetzt die Leute, die ihr selbst mit aufgebaut habt, also zum Beispiel Bin Laden hat viele, viele Millionen aus dem Westen erhalten, was können wir dafür, wenn euch diese Leute dann die Kontrolle entgleitet? Ja? Also das ist nicht ein Problem, was wir nicht geschaffen haben und was auch nicht fair ist, dass wir das ausbaden müssen. Das ist wirklich also die weit überwiegende Meinung der Afghanen dazu.
Das heißt, man muss nochmal daran erinnern, das ist wichtig, dass du das, glaube ich, tust, dass all das Geschöpfe gewesen sind, die mal der Westen aufgebaut hat, damals im Krieg, als die Sowjetunion noch in Afghanistan stand und man damals so eine Strategie hatte, ich kann mich noch gut erinnern, wie das damals hieß, festnageln und ausbluten. Also der Sowjetunion, das heißt, es sind alles Geschöpfe, die mal ursprünglich hier vom Westen großgezogen und hochgezogen worden sind und jetzt im Prinzip das Gegenteil von dem erfüllen, was man ihnen mal zugedacht hatte. Ja, wir sprechen mit Heiner Tettenborn über Afghanistan, die Situation in Afghanistan. Nun haben wir gerade in der letzten Gesprächssequenz darüber gesprochen, dass die erste Begründung für den Krieg, den neuen Krieg in Afghanistan, der sogenannte Krieg gegen den Terror gewesen ist, so wie es hier im Westen formuliert worden ist. Also wurden die Sicherheitslage vor allen Dingen, den Schutz hier vor Anschlägen und anderes ins Spiel gebracht. Wie gesagt, weltweiter Kampf gegen den Terror. Was wir aber immer wieder erlebt haben, auch hier unter anderem in der Bundesrepublik, das ist, dass man gesagt hat, naja, wir müssen vor allen Dingen auch Frauen und Menschenrechte und Frauenrechte mal ganz insbesondere schützen, weil die über Jahre hinweg auch völlig getreten worden sind, unterdrückt worden sind. Von daher ist ein Aspekt dieses Krieges nicht nur der Militär, Aspekt, sondern der zivile Aspekt. Wir haben ja letztes Jahr gemeinsam im Club Orange der VH eine Veranstaltung erlebt. Da ging es auch, ein Freund von dir hat berichtet über Afghanistan. Und das war insofern eine ganz wunderbare Veranstaltung, fand ich als Miterlebender, weil sowohl Leute aus der Bundeswehr hier aus Ulm da waren, wie auch Leute der Friedensbewegung, plus andere Leute. Und es eine wilde, wie ich fand, aber in dem Fall hochproduktive Diskussion, die zum Teil auf den Tischen, unter den Tischen, auf dem Fußboden, wo auch immer noch stattfand, auch im Nachhinein noch. Da sieht man, wie auch dieses Thema tatsächlich aufwühlt, wie es einem nicht kalt lässt. Und es ist auch richtig so, dass es einem nicht kalt lässt. Nun haben wir immer wieder auch diese humanitäre Begründung, die sogenannte humanitäre Begründung gehört. Es ging um die Unterstützung der Bildungsmöglichkeiten von Frauen, von Mädchen. Ich habe mal gehört von Gregor Gysi, der hat so einen Halbsatz gebracht, offensichtlich die Bundeswehr dort, um Schultüten zu verteilen. Dem ist aber ganz offensichtlich nicht so.
Es ist sicherlich, man muss da vorsichtig sein mit einer ganz harten Pauschalisierung, weil sicherlich haben sehr viele Leute sowohl in Deutschland als auch in Afghanistan, Afghanen und Ausländer für dieses Ziel gearbeitet, ganz ehrlich für dieses Ziel gearbeitet. Und es ist auch sicherlich in dem Bereich einiges erreicht worden. Die Frage ist nur, von welcher Dauer das Ganze ist und wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und es wird auch, was den Umfang angeht, sicherlich, denke ich, leider übertrieben. Also es ist tatsächlich so, dass die Situation der Frauen in Afghanistan sich nicht grundlegend geändert hat durch die Intervention. Also ich denke, das kann man wirklich so pauschal sagen. Es geht bis hin zu afghanischen Frauenrechtlerinnen, die also völlig unverdächtig sind, in irgendeiner Weise die Interessen der Taliban oder anderer ultrakonservativer Leute zu vertreten. Malalai Joya heißt die. Die hat in der Taliban-Zeit als junge Frau unter Lebensgefahr Mädchen unterrichtet, also sich dem widersetzt, was die Taliban angeordnet haben, und sagt jetzt, seit Jahren schon, sagt sie, die Situation der Frauen hat sich durch die Intervention der NATO nicht verbessert. Es ist auch nicht zu erwarten, dass das passiert. Und erst wenn das von innen kommt in Afghanistan, also erst wenn diese Entwicklung von innen kommt, ist sie nachhaltig, und die kann niemand von außen Afghanistan schenken. Also die kann nicht gebracht werden, die müssen die Afghaninnen vor allen Dingen und Afghanen, die das wollen, sich erkämpfen. Jede Einmischung von außen, auch die NATO-Präsenz, ist kontraproduktiv für dieses Ziel. Das sagt die ganz klar, und das ist auch letztlich unsere Beobachtung dort. Es ist sicherlich so, dass die Mädchenschulen, die in Ruhe gelassen werden in den Regionen im Süden und im Osten von Afghanistan, dort wo die Taliban sehr stark sind oder sogar schon wieder herrschen, was sicherlich die Hälfte der Fläche von Afghanistan ist, dass die Mädchenschulen durchaus mit Wissen und Willen und mit Billigung der Taliban dort laufen, die laufen. Und insofern ist das einzig Mögliche, darauf zu setzen, dass die Bevölkerung letztlich durch eine geistige Fortentwicklung die Taliban von innen irgendwann zwingen wird, das auch komplett zu akzeptieren. Ich meine, und man sollte auch da nicht so, nicht vergessen, wo wir auch selber herkommen. Ne? Was war bei uns vor 200-300 Jahren, wenn man versucht hat, Schulen, gerade höhere Mädchenschulen, irgendwo zu etablieren? Da war, denke ich, auch der Teufel los. Und wenn dann eine ausländische...
Muss man nicht hunderte von Jahren zurückgehen.
Vielleicht nicht so weit. Ja. Wenn dann eine ausländische Macht mit Flugzeugen und Raketen und Bomben aus der Luft herkommt und sagt, wir streiten für eure Frauen, dann werden gerade diese Frauen, die sich auflehnen und die etwas machen wollen, die was verändern wollen in ihrer Gesellschaft, die werden dadurch denunzierbar gemacht. Den kann jeder, der sehr konservativ ist, in die Schuhe schieben. Ihr macht es ja nur, weil die Ausländer euch finanziell unterstützen. Ihr macht es nur, weil die Ausländer uns alle bedrohen und so weiter. Also das heißt, dieses gute Ziel einer Modernisierung, einer stärkeren Rechten für Frauen, Bildung und so weiter. Diese ganzen guten Ziele sind ganz, ganz leicht denunzierbar, wenn sie sozusagen mit vorgehaltener Waffe erzwungen werden.
Da versucht man ja hier, also speziell bei uns, die Stimmungslage der Bevölkerung, vor allen Dingen mit diesem Frauenthema, auch so ein Stück umzudrehen, also ein Stück auch zu befördern, wieder mehr Akzeptanz zu bekommen für diesen Krieg, weil alle Umfragen zeigen ja, wie massiv hier die Nicht-Akzeptanz auch dieses Krieges, den unter anderem auch die deutschen Militärs dort führen, wie stark das tatsächlich ist. In der Vorbereitung, jetzt habe ich nochmal mitgebracht für heute dieses Gespräch, vor wenigen Wochen konnte man hören und jetzt auch lesen, dass es ein Dossier der CIA, also des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes gibt, in der speziell auch über Frankreich und über die Bundesrepublik Deutschland gesprochen wird und quasi Ratschläge, Anweisungen verteilt werden, wie man hier, wie gesagt, Sympathie für diese Kriegsführung erreichen kann. Da heißt es unter anderem in diesem Deutschland-Dossier, man müsse der Bevölkerung klar machen, dass eine Niederlage am Hindukusch, also in Afghanistan, eine Niederlage für die Bundesrepublik bedeute, weil Deutschland an einer verstärkten Gefahr von Terroranschlägen, einem zunehmenden Rauschgifthandel und Flüchtlingsströmen ausgesetzt sei. Außerdem, auch das fand ich interessant, setzt die CIA in diesem Dossier auf den, was sie nennt, Obama-Faktor, speziell in Deutschland. Schließlich gelte Obama hier als jemand, der etwas von Außenpolitik und von Afghanistan verstehe. Jetzt aber zu dem Thema Frauen. Wörtlich heißt es, man müsse die deutschen Medien mit Interviews versorgen mit Frauen in Afghanistan, denn afghanische Frauen könnten so persönlich und glaubwürdig ihre Angst vor den Taliban und ihre Zukunftshoffnungen äußern. Und wenn diese Botschaft, so schreibt die CIA, der afghanischen Frauen die Herzen der Frauen in Deutschland erreiche, dann könne sich die Stimmung gegenüber dem Bundeswehreinsatz verändern. Denn die Frauen in der Bundesrepublik seien in puncto Afghanistan noch kriegsmüder als die deutschen Männer. Also das lässt ja wohl an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, wie das instrumentalisiert wird.
Sehe ich auch so. Man sollte wirklich die entsprechenden Medienberichte, die in diese Richtung gehen, dann nochmal sich genau überlegen, wer, warum und warum zu diesem Zeitpunkt die veröffentlicht werden. Es ist sicher nicht erfunden, wenn eine Frau in Afghanistan sagt, sie hat Angst vor den Taliban. Das ist sicher so. Die gleiche Frau würde aber, wenn man sie vielleicht danach fragen würde, weil es ist ja auch immer die Frage, was erwartet der Interviewpartner, wofür bezahlt er Geld? Ne? So klar. Ist es ja in Afghanistan, es gibt alles für Geld. Wenn er das gleiche Geld bieten würde und sie fragen würde, hat sie denn Angst vor den sogenannten Warlords, die in der afghanischen Regierung sind, mit Unterstützung der NATO, vor den Gouverneuren, die in den einzelnen Provinzen herrschen, von den Sicherheitschefs, die in den einzelnen Provinzen herrschen, mit Unterstützung der NATO, würde dieselbe Frau vielleicht sogar sagen, ja, von denen habe ich natürlich noch viel mehr Angst oder zumindest gleich viel. Das heißt also, für die afghanischen Frauen, die jetzige Situation ist eine Situation vom Regen der Taliban-Herrschaft in die Traufe der Jetztzeit. Es gibt massive Vergewaltigungen, Entführungen von Frauen. Es gibt keine Rechte für Frauen, genauso wie es keine Rechte in Afghanistan für Männer gibt. Es gibt keine Rechte. Recht hat in Afghanistan im Moment, wer Geld hat. Das erzählen alle unsere Freunde übereinstimmend und gibt auch genug Journalisten, die darüber berichten. Recht bekommt der vor dem staatlichen Gericht, der die größere Summe auf den Tisch legen kann. Und das ist etwas, wo unsere afghanischen Freunde einhellig, auch wenn sie nicht für den Abzug der NATO sind, aber da sind sie sehr geteilt, das ist, wo sie sagen, das können wir auf Dauer nicht akzeptieren. Mhm. Und wenn man dann sich überlegt, dass das einzige verbindliche Rechtssystem in Afghanistan eigentlich der Islam zur Verfügung stellt, und wenn man dann die Leute auf der Straße sagen hört, wir wollen keine Demokratie, also sie meinen, Klammer auf, diese Rechtlosigkeit, das Gericht, Gerichtsurteile, Gefängnisaufenthalte, alles ist durch Geld zu bezahlen oder zu beenden. Und wenn die Leute dann sagen, wir wollen Islam, dann lässt sich das bei uns übersetzen, die sind fundamentalistisch, die wollen keine Religionsfreiheit. Was die Leute dabei aber meinen zum großen Teil und warum die Taliban unterstützen, die wollen Recht und Ordnung und Sicherheit. Und da, und das muss man leider sagen, ist die einhellige Meinung der weiter Teile der Bevölkerung in Afghanistan, die Taliban sind wesentlich weniger und Gruppen, die ihnen nahestehen, wesentlich weniger korrupt als die jetzige Regierung und die jetzige Justiz.
Ist da nicht makaber, wenn so eine der anderen Schienen, die man im Augenblick in der öffentlichen Werbearbeit quasi für diesen Krieg hört, wenn man dann sagt, wir brauchen die Ausbildung der Armee, die Ausbildung der Polizei in Afghanistan, dass die Afghanen Selbstverantwortung für ihre Sicherheit übernehmen können. Wir haben noch zu wenig getan auf diesem quasi Zivilgebiet.
Also ich, ganz ehrlich, ich halte es für absolut für Augenwischerei, weil die Loyalität in Afghanistan ist nicht käuflich und es liegt nicht an der Ausbildung der Leute, dass keine Sicherheit ist. Das sind also zwei völlig falsche Grundannahmen. Die Taliban hatten sicherlich bei ihren Leuten, das war wirklich auch schlimm für die Bevölkerung, weil sie keine vernünftige Politik dadurch auch machen konnten. Die hatten sicherlich 80-90% Analphabeten, auch in ihrer Polizei. Aber die haben für Sicherheit gesorgt. Und die waren nicht dafür ausgebildet, sondern die waren, und das ist der Kern dabei, die waren loyal. Die waren nicht oder untergeordnet korrupt, die waren loyal und das ist das Problem. Wir können dort alle Welt ausbilden, wenn die hinterher entweder für die Taliban oder für Mafiagruppen oder für die Warlords nur nicht für den Staat arbeiten, dann nutzt die beste Ausbildung nichts. Und das ist sicherlich Fakt, dass viele und die meisten der Rekruten, die ausgebildet werden, loyal sind zu allem und jedem, aber nicht zum afghanischen Staat.
Jetzt haben wir gerade über die Situation der Sicherheitsfrage geredet, weil ja immer offiziell formuliert wird, wir brauchen mehr Ausbildung von Polizeikräften, wir brauchen mehr Möglichkeiten, dass die Afghanen für die Sicherheit in ihrem eigenen Land auch selbst sorgen. Dies könnte dann auch eine zivile Aufgabe quasi deutschen Militärs sein und der deutschen Bundesregierung. Heiner, ich würde schon noch mal gerne fragen, Rechtlosigkeit, das Gegenstück zu Sicherheit, rechtlicher Sicherheit, Rechtlosigkeit betrifft ja vor allen Dingen, wenn ich es recht sehe, nun auch die Bevölkerung in diesem Land. Also vor allen Dingen gegenüber den kriegführenden Mächten des Westens.
Ist leider genau so. Also wir haben so viele Berichte von Leuten ganz persönlich schon bekommen, also Leute, die jetzt mir gegenüber gesessen sind und die es vor Weinen geschüttelt hat. Mhm. Ja, also die konnten gar nicht mehr weiterreden, was ihnen bzw. ihrer Familie passiert ist. Und das ist sicherlich so, dass die Bevölkerung das extrem stark empfindet. Man steht in seinem eigenen Land. Ich mache nur ein Beispiel. Ich habe mal fotografiert von der Terrasse von einem guten Freund aus, als in einiger Entfernung, also jetzt nicht 100 oder 200 Meter weg, sondern bestimmt in 1-2 Kilometern Entfernung amerikanische Hubschrauber vorbeigeflogen sind. Der hat mich weggerissen körperlich von der Terrasse, weil er unheimlich Angst hatte, dass da irgendwas passiert, dass die schießen könnten, weil die den Fotoapparat für irgendwas anderes halten oder weil es ihnen ganz egal ist und weil sie nicht wollen, dass sie jemand fotografiert oder. Und ich habe gesagt, ja, geht's noch. Also das werden die wohl nicht machen und das sehen die gar nicht und überhaupt. Wenn man sich jetzt aber diese Bilder anschaut von dem, was über WikiLeaks veröffentlicht worden ist, der Beschuss aus US-Helikoptern auf diese Reporter von Reuters, die wirklich nur ihre Fotoapparate in der Hand hatten, da muss ich sagen, im Nachhinein, da bin ich ganz dankbar. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wenn man aus dem Westen kommt, so wie ich damals, und nach Afghanistan kommt und meint, man ist über die Medien hier umfassend informiert, dass man eigentlich wesentlich weniger über die Situation weiß, als der einzelne Afghane, der dort lebt und für den dieses Wissen, was er über Mundpropaganda erworben hat und wo der Freund damals schon gesagt hat, nein, es ist lebensgefährlich, was du hier machst, du fotografierst hier keine Hubschrauber, ja. Dieses Wissen ist einfach überlegen aus Mundpropaganda, die aber überall in Afghanistan erhältlich ist. Und umso mehr wundert es mich und betrübt mich und ernüchtert mich auch, dass genau dieses Wissen hierher nicht oder nur unzureichend transportiert wird.
Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ja reale Erfahrung, also die Leute dort täglich machen.
Ne? Und austauschen.
Und austauschen. Hanna, lass mich nochmal fragen nach der Finanzierung dieses Krieges. Also wie wird es denn auf der afghanischen Seite auf irgendeine Art und Weise finanziert?
Da haben sich in den letzten Monaten und 1-2 Jahren viele auch investigative Journalisten damit beschäftigt, weil immer mehr klar geworden ist, was wir von afghanischen Freunden schon von Anfang an erzählt bekommen haben, was ich damals nicht geglaubt habe, dass die NATO letztlich über eine Ecke, also ziemlich direkt, auch die Taliban finanziert. Ich habe immer gesagt, nein, das glaube ich nicht. Das war früher der Fall in den 90er Jahren, sicher beim Aufbau der Taliban, klar, aber jetzt doch nicht mehr. Die Taliban werden ja bekämpft. Dann haben sie immer gesagt, also viele, viele afghanische Freunde, nein, doch, das passiert bis heute, ganz sicher, wir wissen das. Ich habe immer dagegen gehalten. Bis dann mir vor, das ist jetzt etwa 3 Jahre her, da hat mir das ein Amerikaner in Kabul erzählt, den ich dort kennengelernt habe, der in der Baubranche dort gearbeitet hat damals und Geld bekommen hat von der amerikanischen Armee, um zum Beispiel Polizeistationen aufzubauen. Und der letztlich über einen Warlord, also einen lokalen Kriegsherr im Süden, den man ihm genannt hat von Seiten der amerikanischen Armee, Geld ungefähr zwischen 20% und 40% der Bausumme ist über diesen Warlord dann weitergereicht worden an die Taliban. Und das wusste jeder, das hat ihm weil er hat sich dann mal erkundigt, warum er da so viel für Sicherheit ausgeben muss, weil die amerikanische Armee, der General, der das Geld verwaltet, hat gesagt, nein, sie können nicht für Sicherheit sorgen in der Fläche, er muss sich die Sicherheit kaufen für die Bauzeit. Und dann hat er gesagt, ja, aber warum ist das so teuer? Und dann hat ihm der amerikanische General gesagt, ja, das weiß ja eh jeder, der Warlord, der pro forma da für die Sicherheit sorgt, der behält das Geld ja nicht alleine, der muss über die Hälfte selber an die Taliban abdrücken, als Schutzgeld, damit die Baustelle nicht angreifen. Also was noch besonders bemerkenswert dabei ist, an dem Tag, wo der Bau, jetzt zum Beispiel die Polizeistation, in Betrieb genommen worden ist, an dem Tag endet auch der Vertrag mit den Taliban. Das heißt, nächsten Monat oder nächsten Tag kommen die und zerstören das oder nehmen das selber in Besitz. Das heißt, es ist absoluter Scheinaufbau in dem Moment. Genauso gibt es Verhandlungen. Es gibt mittlerweile ein dreiviertel offizielles Büro der Taliban in Kabul, diese Summen auszuhandeln. Und die handeln auch Summen aus, haben amerikanische, australische Journalisten aufgedeckt. Die handeln Summen aus, wenn zum Beispiel von Kandahar aus im Süden ein Konvoi mit Lastwagen die Armee, die westliche Armee, ob das jetzt Australier, Kanadier oder Amerikaner sind, beliefern soll mit Nachschub, mit Munition, mit Essen, mit irgendwas, dann wird ein Preis mit den Taliban ausgehandelt, dass sie diesen Konvoi von Lastwagen passieren lassen. Und das gehen Beträge bis zu einer Dreiviertelmillion Dollar oder mehr gehen da über den Tisch, damit die Taliban die Armee sich gegenseitig beliefern lässt. Und
das ist kein Ausrutscher, sondern das ist das System der Angelegenheit.
Das ist das System, weil die Übermacht der NATO bei weitem nicht groß genug ist, um das selber zu machen. Es wird aber auch in Kauf genommen. Und die Schätzungen gehen da total weit auseinander. Es weiß kein Mensch, auf wie viel sich diese Summen addieren, aber man geht schon davon aus, dass diese Schutzgelder, die aus Gelder, die für den Aufbau deklariert sind, Gelder, die über die Armee letztlich fließen, dass auf diesem Weg über solche Schutzgelder die Taliban zwischen 200 Millionen und 500 Millionen Dollar jedes Jahr einnehmen. Und damit kann man schon schön einen Krieg finanzieren. Also die nehmen sicherlich auch noch mehr ein über Schutzgelder, die sie aus dem Drogenschmuggel kassieren. Aber man kann einfach sagen, und das muss man auch, denke ich, sagen, wir aus dem Westen finanzieren zu einem gehörigen Teil die Taliban gleich mit. Das heißt, wir finanzieren den Bürgerkrieg auf allen Seiten. Und das finde ich auch sehr ernüchternd.
Es läuft uns die Zeit schon wieder brutal davon. Von daher würde ich dich gerne, kann da sicher auch keine hinreichend perspektivische Antwort darauf geben, Lösungsansätze, in Anführungsstrichlein. Jetzt wird ja im Augenblick sehr stark gehandelt, Verhandlungen mit sogenannten moderaten Taliban. Wir haben jetzt Konferenz erlebt in der letzten Woche. Wie schätzt du denn das an?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Erfolg führen kann. Und zwar deshalb, weil in dem Moment, wo moderate Taliban sozusagen identifiziert und auf die Seite der Regierung und damit der NATO gezogen sind, in dem Moment verlieren sie ihre Glaubwürdigkeit bei den Teilen der Bevölkerung, die Taliban schon jetzt unterstützt. Das heißt also, damit ist überhaupt nichts gewonnen. Es ist nur ein weiteres Fass aufgemacht, wie man Geld reinpumpt, weil die einen werden sich von dem Geld zur Ruhe setzen, die einen sogenannten moderaten Taliban, ne, oder werden irgendwas damit machen. Die anderen werden zum Schein sich als moderat geben. Dann wird also dieses Geld, was man denen gibt, wird sicherlich wieder fürs Kämpfen benutzt werden. Also ich denke, es ist was dran an dem alten Satz, Frieden kann man nur mit seinen Feinden machen. Das heißt also mit der Kernführung der Taliban. Und da scheinen momentan, da gibt es Hinweise darauf, man kriegt überhaupt keine gesicherte Information, sicherlich ist einfach zu geheim. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die USA mit diesem Kern der Taliban tatsächlich verhandeln, dass es aber nicht vorwärts geht. Weil letztlich die USA fordern eine Handvoll Militärbasen, also militärische Stützpunkte in Afghanistan, trotz eines großteiligen Abzugs behalten zu dürfen. Und dass die Taliban sich, also der Kern der Taliban sich genau damit momentan nicht einverstanden erklärt, weil das genau ihr Ziel ist, für das sie kämpfen, nämlich dass alle Ausländer Afghanistan als nicht als Gäste verlassen, sondern die Ausländer, die als Besatzer da sind. Als Gast ist man der König bei allen Afghanen. Das gilt ganz genauso sicherlich für die Taliban, aber nicht als jemand der afghanische Innenpolitik, und so empfinden die Afghanen das, der afghanische Innenpolitik beeinflussen will. Und deshalb sehe ich da für uns keine Perspektive, an einer wirklich sinnvollen Lösung mitzuwirken, außer in ehrlichen Verhandlungen mit eben diesem Kern der Taliban, mit denen man irgendwie eine Möglichkeit des Abzuges aushandeln muss, wo sie sicherlich einen Teil oder einen Großteil der Macht, weil es faktisch so ist, übernehmen werden. Aber da sehe ich im Moment auf unserer Seite keine Bereitschaft.
Es ist ja auch nicht nur eindimensional, dass man sagen könnte, der Westen, der auch wiederum kein homogenes Etwas ist, und die Afghanen auf der anderen Seite, wer auch immer wiederum bei den Afghanen oder die Taliban, sonst gibt ja ein Gewirr von unterschiedlichen Interessen. Also es gibt die russischen Interessen, es gibt indische Interessen, es gibt pakistanische Interessen. Also es gibt ein zum Teil widerstrebendes Gewirr von unterschiedlichen Einflüssen und wie gesagt vor allen Dingen Bedürfnissen und Interessen in diesen Strömungen.
Ne? Ganz sicher. Und diese Interessen muss man alle auch mit berücksichtigen bei einer Verhandlungslösung. Also es müssen letztlich alle Regionalmächte, also du hast schon angesprochen, Indien, Pakistan, Iran, Russland, China, die müssen alle, Usbekistan, müssen alle mit an den Tisch. Aber nur wenn der Westen ehrlich einen Frieden erreichen will, ist das möglich. Und ich denke, ich befürchte, bisher gab es diesen Willen von unserer Seite insbesondere gar nicht. Zumindest empfinden es die Afghanen so. Also das kann man sicher sagen bei den Afghanen, und das gilt jetzt wirklich für alle unsere Freunde, egal ob sie für den Abzug sind oder dagegen, alle unsere Freunde unterstellen, dass wir, der Westen, sag jetzt einfach mal wir, nur dort sind, um diesen Krieg weiterlaufen zu lassen, um eine Ausrede zu haben, im Land zu sein. Das ist allgemeine Wahrheit in Afghanistan und das speist sich aus ihrem konkreten Erleben, so ungern wir das auch hören.
Mit einer letzten Musik aus Afghanistan, sicher auch für westliche Ohren aufbereitet und von daher leichter hörbar, beschließen wir diese heutige Sendung des Kontrastes-Teams des Lateinamerika-Komitees hier in Ulm zum Thema Afghanistan. Es wird uns sicher nicht das letzte Mal beschäftigt haben, dieses Thema. Und ich hoffe, Heiner, dass du uns auch nochmal zur Verfügung, gegebenenfalls noch ein zweites und drittes Mal zur Verfügung stehst, weil es ganz wichtig ist, einfach auch mit Leuten zu sprechen, die auch direkte Beziehungen dorthin haben. Von daher war das jetzt meine Einschätzung nach ganz wunderbar, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank an dich.